Ich lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zu 1. Könige, Kapitel 17. 1. Könige, Kapitel 17. Wir fahren fort in unserer Predigtreihe über das Leben des Propheten Elia und wir sind angekommen in 1. Könige, Kapitel 17, ab Vers 17. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Und es geschah nach diesen Ereignissen, da wurde der Sohn der Frau der Hausherrin krank. Und seine Krankheit wurde sehr heftig, so dass kein Odem mehr in ihm blieb. Da sagte sie zu Elia: Was habe ich mit dir zu tun, Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, um meine Schuld vor Gott in Erinnerung zu bringen und meinen Sohn zu töten. Er aber sagte zu ihr: Gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und brachte ihn hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Und er rief zum Herrn und sprach: Herr, mein Gott, tust du nun auch der Witwe, bei der ich mich aufhalte, Böses an, indem du ihren Sohn sterben lässt? Und er streckte sich dreimal über das Kind hin und rief zum Herrn und sprach: Herr, mein Gott, lass doch das Leben dieses Kindes wieder zu ihm zurückkehren. Und der Herr hörte auf die Stimme Elias, und das Leben des Kindes kehrte zu ihm zurück, und es wurde wieder lebendig. Da nahm Elia das Kind und brachte es vom Obergemach ins Haus hinab und gab es seiner Mutter. Und Elia sagte: Siehe, dein Sohn lebt. Da sagte die Frau zu Elia: Jetzt erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Amen. Amen. Lass uns beten. Du großer, mächtiger Gott, dessen Name Jahwe ist, der Herr der Herrscharen. Du bist groß an Rat und mächtig an Tat. Du hast den Himmel und die Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm. Und ja, kein Ding ist dir unmöglich. Hilf doch, dass wir dich, den Heiligen, mehr erkennen und mehr verehren. Dass wir uns demütig vor dir beugen und unser ganzes Leben dir anvertrauen. Dazu lass doch auch jetzt diese Predigt dienen, um deines Namens willen. Amen.
Amen. Amen.
Nehmt gerne Platz. Diese Worte der Bibel lehren dich außerordentlich wichtige Lektionen für dein persönliches Leben. Was du hier hörst in Gottes Wort, ist von großer Bedeutung und praktischer Relevanz für dich. Wenn nicht jetzt zur Zeit vielleicht, dann aber ganz gewiss in Zukunft. In den Tagen, die noch vor dir liegen. Der Herr spricht zu dir und lehrt dich, Krisen in deinem Leben, die vielleicht noch auf dich warten oder in denen du dich jetzt gerade befindest, zu bestehen. Und er lehrt dich nicht nur in Krisen zu bestehen, er lehrt dich auch durch dieses Wort anderen, die in Lebenskrisen sind, beizustehen. Und das sind meine zwei Punkte, die ich heute Abend habe. Erstens, in Lebenskrisen bestehen und zweitens, in Lebenskrisen beistehen. Erstens also, in Lebenskrisen bestehen. Sicher hast du schon einmal dieses Wort Jesu Christi gehört, das wir finden in Matthäus Kapitel 7. Jesus sagt: Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Diese Worte sind dir sicherlich bekannt, aber überleg einmal, was Jesus hier eigentlich sagt. Er lehrt dich, dass es Menschen gibt, die Gottes Wort hören, die Jesu Wort hören und es tatsächlich auch tun. Das heißt, gläubige, gehorsame Christen, die ihr Leben tatsächlich auf den Felsen gegründet gebaut haben. Aber was sagt Jesus hier, was wahre Gläubige, gehorsame Gläubige erfahren und erleben? Was sagt er hier? Es kommt Platzregen über sie. Nein, es nieselt nicht ein wenig in ihrem Leben. Über Gläubige kommt Platzregen, das heißt ganz plötzlicher, sehr heftiger, in großen Tropfen fallender Regen. Gläubige erleben bildlich gesprochen plötzlich heftiges Unwetter in ihrem Leben. Alles prasselt auf sie nieder. Sie erleben Sturmwinde, Sturmfluten, Zeiten der Not, wo plötzlich alles gegen dich zu sein scheint. Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Jesus, der Herr, sagt es dir geradeaus. Das ist, was Gläubige in ihrem Leben durchmachen. Verstehst du? Bist du gläubig? Bist du gehorsam? Auch du musst damit rechnen, dass heftiges Unwetter über dich hereinbricht. Gerade noch mag alles sehr heiter sein, Sonnenschein in deinem Leben, alles wunderbar. Urplötzlich mag es so sein, dass alles dunkel wird. Es wird furchterregend, Stürme, starker Platzregen prasselt auf dich ein. Ein heftiger Orkan will dich förmlich mit sich reißen. Und alles ist bildlich gesprochen plötzlich dunkel und mit schweren Wolken verhüllt. Dir fehlt die klare Sicht, du weißt nicht mehr ein noch aus. Irgendwie scheint es so, als sei Gottes freundliches Angesicht vor dir verborgen. Und kein Lichtstrahl dringt mehr zu dir durch. Durch solche Zeiten der Not gehen Gläubige. Treue, gehorsame Christen. Doch der Herr lehrt uns in Matthäus Kapitel 7, mag das Unwetter auch noch so heftig wüten, Gläubige bleiben bestehen. Der Platzregen fiel herab, die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus und es fiel nicht, denn es war auf Fels gebaut. Es fiel nicht. In diesen stürmischen Zeiten erweist sich dein Glaube, der auf Christus, den Felsen gründet, als wetterbeständig und damit als echt. In Zeiten der Not soll dein Glaube sich als fest gegründet beweisen. Zeiten des Leidens sind da, um dein Glauben und dein Vertrauen auf Gott unter Beweis zu stellen und ja, zu stärken. Und gerade diese geistliche Wahrheit wird uns auch durch unseren heutigen Predigttext gelehrt. Lasst uns schauen, was Gottes Wort dir und mir zu sagen hat. Schaut mit mir, 1. Könige, Kapitel 17, Vers 17. Da heißt es, und es geschah nach diesen Ereignissen. Was waren denn die vorherigen Ereignisse? Nun, ihr erinnert euch sicherlich, der Prophet Elia erhielt von Gott den Befehl, Israel zu verlassen und eine Witwe im Ausland, im Land des Götzen Baal, aufzusuchen. Diese Witwe war kurz davor zu verhungern mit ihrem Kind, mit ihrem Sohn. Gott sandte Elia, denn diese arme Witwe glaubte, dass Jahwe der lebendige Gott ist. Aber sie hatte keine Beziehung zu ihm. Sie kannte ihn nicht wirklich. Und ja, der Herr erwies sich als lebendig in ihrem Leben. Denn auf wundersame Weise ging nun ihr Mehl und ihr Öl trotz täglicher Verwendung nicht mehr aus. Der Herr vermehrte Tag für Tag ihre Lebensmittel. Welch ein Wunder, welch eine Freude. Die Witwe war so dankbar, dass Elia bei ihr einziehen durfte. Denn sie hatte ein freies Dachgeschoss, ein Obergemach. Und er durfte einziehen bei ihr. Wie dankbar muss sie gewesen sein, dass der Prophet Gottes nun in ihrem Haus wohnte. Und Elia wird ihr sicherlich Gottes Wort gelehrt haben. Und sicherlich wuchs sie in Erkenntnis des wahren Gottes. Und sicherlich wurde sie mehr und mehr überzeugt von der Wahrheit des Glaubens an Jahwe, den Gott Israels. Und es war sicher eine fröhliche, unbeschwerte, glückliche Zeit. Sozusagen überaus freundliches Wetter, klarer, heiterer Himmel. Sie waren nämlich versorgt, leiblich und geistlich. Ja, der Prophet Gottes selbst wohnt in ihrer Mitte. In der Hungersnot hatten sie keinen Mangel. Doch in einem Moment kam alles ganz anders. Plötzlich kam der Platzregen, der Sturm, die Flut. Plötzlich wurde alles ganz dunkel. Und ich spreche hier nicht von einer Veränderung in den Wetterverhältnissen. Ich spreche von einer heftigen Lebenskrise, die nun über diese arme Witwe einbricht. Vers 17. Und es geschah nach diesen Ereignissen, da wurde der Sohn der Frau, der Hausherrin, krank. Und seine Krankheit wurde sehr heftig, so dass kein Odem mehr in ihm blieb. Die Witwe hatte doch erst ihren Ehemann verloren. Und sie und ihr Sohn sind doch beinahe erst gestorben an Hungersnot. Aber der Herr hatte sie doch gerettet. Der Herr wollte doch ihr Leben bewahren. Warum nun diese Wendung? Der Herr hat doch den Sohn von dem sicheren Tod gerettet. Warum lässt er diesen Jungen nun sterben? Nach so einer Zeit des Segens plötzlich so ein Unheil. Vollkommen überraschend trifft den Jungen eine heftige Krankheit. Er ist todkrank. Es ist kein Odem mehr in ihm, kein Atem, kein Leben. Er stirbt. Und was für eine Tragödie. Eine Witwe verliert ihren einzigen Sohn. Und wir erfahren hier, der Sohn war noch ein Kind. Ein Kind. Und es war ihr einziger Sohn. Nein, keiner kann sich vorstellen, was das bedeutet, außer die selbst ihr einziges Kind verloren haben. Ich kenne solche Ehepaare, die alt sind, nur ein Kind hatten und das starb. Jahrzehnte später beweinen sie noch diesen Tod. Und so eine schwere Tragödie trifft nun diese arme Witwe. Und wir mögen sagen, gerade jetzt, wo sie erst vom wahren Glauben durchgedrungen ist? Wir denken vielleicht in unserer Dreistigkeit, also wenn wir Gott wären, dann würden wir ihr vielleicht zu diesem Zeitpunkt nicht so etwas zumuten. Wir denken in unserer Torheit so oft, dass wir freundlicher und weiser sind als Gott. Wir sagen, eine Witwe, die gerade erst ihren Mann verloren hat, die gerade jetzt erst zum wahren Glauben durchgedrungen ist, vielleicht jetzt erst gerettet wurde aus diesem Baalskult, die gerade ganz frisch im Glauben ist, sozusagen eine kleine, zarte Pflanze. Warum? Alles in der Welt bringt jetzt Gott diese Tragödie über diese Frau. Sie bräuchte doch, sagen wir, erstmal Stärkung im Glauben. Vielleicht später, wenn sie reifer ist im Glauben. Aber jetzt noch so jung, so zart, so zerbrechlich. Das kann man ihr doch nicht zumuten. Sie müsste doch erstmal weiter Anleitung haben und erstmal gewisse Erfahrungen haben, um dann stärker gegründet, tiefer gegründet zu sein im Glauben. Und was glaubst du eigentlich, was Gott damit beabsichtigt, mit dem, was er tut? Was glaubst du eigentlich, was er hier tut? Er weiß doch, was er einen jeden zumuten kann. Er weiß, was er tun muss, um den schwachen und jungen Glauben zu stärken, zu festigen. Überlass das getrost Gott. Er ist der Anfänger und er ist der Vollender des Glaubens. Und er bestimmt, wie er Glauben fördert, was er einen jeden zumuten kann, wie er Glauben stärkt. Und der Herr tut es auch durch so manche Not. Nimm es dir zu Herzen. Bewege es. Denke daran. Krankheiten, Leiden, Tragödien, schwere Lebenskrisen, sogar der Tod können unerwartet über uns Gläubige kommen, die wir Gottes Wort gehorsam sein wollen. Es kann manches Mal in unserem Leben sehr wechselhaft zugehen. Freude und Leid liegen oft nahe beieinander, so wie hier. Als Pastor ist es mein Wunsch, dass jeder von euch in Zeiten der Not besteht, in Lebenskrisen Glauben zu bewahren. Dass du tatsächlich einen Glauben hast, der sich als wetterfest beweist. Und ja, ich glaube, dass wir so einen Glauben hier bei der armen Witwe sehen dürfen. Wie geht diese Frau mit dem Tod ihres Sohnes um? Vers 18. Da sagte sie zu Elia, was habe ich mit dir zu tun, Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, um meine Schuld vor Gott in Erinnerung zu bringen und meinen Sohn zu töten. Nun magst du vielleicht sagen, aber ich sehe überhaupt gar keinen Glauben. Ich sehe hier nur Zweifel. Ja, und das denkt so mancher Bibelausleger. Manche sagen hier, wir sehen in dieser Geschichte, was Tragödien auslösen, nämlich unkontrollierte Gefühlsausbrüche. Die Witwe ist so verzweifelt, dass sie unbeherrscht und ungestüm wird. Sie macht Elia hier Vorwürfe, sie reagiert mit Schuldzuweisungen, sie reagiert verbittert, sagen manche, erbost, sie ist aufgebracht, sie lässt ihre ganze Wut und all ihre Enttäuschung an Elia aus, der ihr nun überhaupt nichts dafür kann. Sie sagt, wärst du doch nie gekommen, sozusagen, Elia. Du hast meinen Sohn auf dem Gewissen. So verstehen so manche das Verhalten der Witwe. Und die Lektion, die man, wenn man es so versteht, daraus lernen sollte, ist dann diese. Wenn du Menschen in ihrer Trauer begleitest, Menschen, die unter Schock stehen, die gerade durch Tragödien gehen, dann wirst du erleben, dass sie so manches Mal unüberlegte Dinge sagen, die sich später bereuen. Dinge, die verletzend sind, Schuldzuweisungen, hässliche Vorwürfe. Aber Elia tut genau das Richtige, er streitet nicht mit ihr, er lässt es so stehen. Und wenn du Menschen begleitest durch ihre Not, die vieles durchmachen, so musst du damit leben, wenn sie dir gewisse böse Anschuldigungen machen. Ja, sicher ist es richtig, dass Menschen in großer Not auch unüberlegte Dinge sagen, die verletzen. Und in gewisser Weise ist es auch so, dass die Witwe hier ihre ganze Enttäuschung kundtut und Elia so dastehen lässt, als würde er jetzt daran schuld sein. Aber ich möchte diese liebe Witwe, die wir, so Gott will, eines Tages im Himmel sehen werden, denn sie ist gläubig, ich möchte sie ein wenig in Schutz nehmen heute Abend. Denn ja, sie reagiert mit einer Schuldzuweisung, aber nicht unbedingt in erster Linie gegen Elia. Ist dir das aufgefallen? Vielmehr richtet sie ihre Schuldzuweisung gegen sich selbst. Ja, sie sagt, was habe ich mit dir zu tun? Mann Gottes, du bist ein Mann Gottes. Du bist zu mir gekommen, um meine Schuld vor Gott in Erinnerung zu bringen und meinen Sohn zu töten. Schaut einmal, wozu diese Tragödie bei dieser Witwe führt. Sie denkt an ihre Schuld. Eine Schuld, die wahrscheinlich in der Vergangenheit liegt. Schuld, die eigentlich in Vergessenheit geraten ist. Sie sagt Elia, Mann Gottes, du bist also doch gekommen, um meine Schuld vor Gott in Erinnerung zu bringen und mich zu strafen, indem mein Sohn getötet wird. Sie glaubt, der Tod ihres Sohnes ist ihre Schuld. Es ist Gottes Strafe für ihre Sünde. Sie gibt sich selbst die Schuld. Hier sehen wir, wozu Gott das alles führt. Wozu diese Tragödie da ist. Warum er diese Frau in diese schwere Leiden hineinführt. Wisst ihr, sie wohnt in Zarpat. Dieser Ortsname, der kommt von einem hebräischen Wort, das so viel bedeutet wie brennen oder schmelzen oder läutern. Und ja, bildlich gesprochen ist Zarpat tatsächlich eine Stätte der Läuterung. Wenn man Edelmetall wie Silber und Gold von Verunreinigung befreien will, dann erhitzt man sie im Feuer, in Schmelztiegel. Und so kommen diese restlichen, übrig gebliebenen Verunreinigung an der Oberfläche und können abgetragen werden. Wenn Gott dich ins Feuer der Trübsal, in Bedrängnis und Tragödien führt, dann kommen häufig in diesen Zeiten Dinge hoch, Dinge ans Licht, die vielleicht noch verborgen waren. Gott gebraucht Tragödien, dass wir eine tiefere Gotteskenntnis erhalten und auch eine tiefere Sündenerkenntnis, eine tiefere Erkenntnis von uns selbst. Die Witwe sagt nicht, das ist aber unfair, was geschieht. Nein, sie ist davon überzeugt, dass Gott sie gestraft hat für ihre Sünde. Wir sehen hier, ihr Lieben, dass ihre Beziehung zum Herrn noch nicht ganz im Reinen war. Es wird hier offenbart, dass sie wohl noch ein schlechtes Gewissen hatte. Und das kommt hier in dieser Tragödie wirklich an die Oberfläche. Wir sehen hier, da stand noch sozusagen etwas zwischen ihr und Gott. Sie hatte immer noch Angst, dass er sie strafen würde. Dass sie vielleicht noch nicht wirklich angenommen ist. Dass Gott vielleicht noch zornig auf sie ist und ihre Sünde sie einholt. Sie denkt Gottes gegen sie. Sie hat noch nicht dieses gute Gewissen, diese völlige Heilsgewissheit. Sie braucht noch Befreiung und der Herr weiß das. Da ist noch Restzweifel in ihr. Da sind noch Rückstände des Unglaubens, ungeklärte Sünden. Und Gott sendet diese Tragödie, um sie zu demütigen. Es führt uns dazu, solche Dinge, dass wir unser Leben und unsere Beziehung zum Herrn prüfen müssen. Aber wird sie nun, nachdem sie das erlebt hat, wird sie Elia nun rausschmeißen? Wird sie den Glauben an Jahwe an den Nagel hängen und Gott den Rücken zukehren? Sagen, ohne dich war ich viel besser dran. Nein, schau mal. Obwohl diese Frau so überwältigt vom Leiden ist und all das wahrscheinlich nicht recht versteht, was da gerade passiert und vielleicht so manche unüberlegte Dinge sagt, und tatsächlich glaubt, dass Gott sie strafen will, der sie gerade gerettet hat. Schaut mal, sie glaubt weiter. Diese Frau glaubt Gott weiter durch das Leiden hindurch. Woher weiß ich das? Und schau mal, sie übergibt dem Elia ihr totes Kind. Weißt du, was sie da tut? Sie übergibt ihr Kind im Glauben. Was sie tut hier, geschieht im Vertrauen auf die Worte dieses Mannes Gottes. Sie vertraut hier ihrem Sohn und damit ihr eigenes Leben, ihr Befinden, ihre Situation ganz dem Herrn an. Woher weiß ich das? Schlag mal mit mir auf zu Hebräer Kapitel 11. Hebräer Kapitel 11. Ihr wisst, dort in den Kapiteln geht es um die Glaubenshelden, solche, die Glauben bewiesen haben, selbst in schwierigen Umständen. Lest mal mit mir ab Vers 32, da heißt es, und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak und Simson und Jephtha, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen. Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Und jetzt hör mal Vers 35. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Frauen erhielten ihre Toten durch den Glauben, durch die Auferstehung wieder. Im Alten Testament gibt es nur zwei Stellen, wo Frauen ihre Toten wiederbekommen haben. Das erlebt einmal der Prophet Elia, wie wir es gerade gelesen haben, und sein Nachfolger Elisa. Wie erhielten diese Frauen ihre Toten wieder? Im Glauben. Im Vertrauen auf den lebendigen Gott, der Tote lebendig machen kann. Diese Frau glaubte, sie übergab ihren Sohn im Glauben an den Propheten Elia und sie wurde nicht enttäuscht. Aber ich will euch nicht verheimlichen, ihr Lieben. Lasst uns weiter noch mal kurz bleiben in Hebräer Kapitel 11. Lasst uns mal weiterlesen. Denn wenn wir jetzt auch hören von der Auferstehung eines Toten, so will ich dir sagen, dass der Herr nicht immer so handelt. Wenn wir weiterlesen ab Vers 36, da heißt es, andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt. Sie starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafspelzen, in Ziegenfällen, Mangelleiden, Bedrängnis, bedrängt, geplagt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und in den Klüften der Erde. Ja, die einen erhielten im Glauben ihre Toten wieder und die anderen gingen im Glauben in den Tod. Beides geschieht im Glauben. Beides geschieht im vollen Vertrauen auf den lebendigen Gott. Diese Frau glaubte den Herrn und er schenkte ihr ihren Sohn wieder durch Auferstehung. Lesen wir weiter, was Elia tat. Wir sind zurück in 1. Könige Kapitel 17, Abvers 20. Und er rief zum Herrn und sprach, Herr, mein Gott, tust du nun auch der Witwe, bei der ich mich aufhalte, Böses an, indem du ihren Sohn sterben lässt? Und er streckte sich dreimal über das Kind hin und rief zum Herrn und sprach, Herr, mein Gott, lass doch das Leben dieses Kindes wieder zu ihm zurückkehren. Wir sehen hier, Elia setzt sich ganz ein, mit ganzer Hingabe. Er fleht zum Herrn, das wollen wir uns gleich genau anschauen. Lass uns weiterlesen ab Vers 22. Und der Herr hörte auf die Stimme Elias. Und das Leben des Kindes kehrte zu ihm zurück. Und es wurde wieder lebendig. Da nahm Elia das Kind und brachte es vom Obergemach ins Haus hinab und gab es seiner Mutter. Und Elia sagte, siehe, dein Sohn lebt. Ein Wunder passiert. Das Herz des Jungen begann wieder zu schlagen. Die Lunge füllte sich wieder mit Luft. Er atmete, die Augen des Kleinen öffneten sich wieder. Er bewegt sich, er richtet sich auf, er erlebt. Und die Witwe erhält ihren Sohn wieder. Sie wird ihren Sohn wohl umarmt haben wie nie zuvor. Und nun achtet darauf. Schaut mit mir, was das Ergebnis dieser Dinge ist. Wozu führt all das Leiden? Vers 24. Da sagte die Frau zu Elia, jetzt erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Erkennst du das? Siehst du, wohin diese Lebenskrise führt? Ja, sie hat schon vorher erkannt, dass Elia ein Mann Gottes war. Sie hat auch schon vorher Gottes Wort geglaubt, denn sie handelte ja, ihr erinnert euch sicherlich, im Glaubensgehorsam, als sie Elia letztere Lebensmittel gab. Und ja, sie hat Tag für Tag dieses Wunder der Mehl- und Ölvermehrung erlebt. Aber wir sehen hier, da blieb noch Restzweifel übrig. Da waren noch Dinge in ihrem Herzen, die sie immer noch abhielten, davon Gott völlig zu vertrauen. Gewisse Sünden, die sie vielleicht noch nicht bekannte. Gewisse Zweifel, die noch nicht ausgeräumt waren. Hier nun wird ihr Glaube so tief wie nie zuvor. Hier wird ihr Glaube wirklich gefestigt. Hier erkennt sie nun ein für alle Mal von ganzem Herzen, ja, das Wort des Herrn, das aus dem Munde Elias kommt, ist Wahrheit. Vollkommen zuverlässig und vertrauenswürdig, so, dass ich mein ganzes Leben darauf bauen kann, wie ein Haus auf einem Felsen. Siehst du, wozu all das dient, diese Zeit der Trauer und der Dunkelheit? Alles muss dazu dienen, dass wir ganz und gar dem Wort Gottes vertrauen. Mit allem, was wir sind und haben. Ja, der Schmelzofen, der Trübsal deckt so manches auf, wo wir noch nicht ganz im Vertrauen leben, wo noch Restzweifel da sind, wo Rückstände des Unglaubens in unserem Herzen wohnen. Diese Zeit im Feuer der Trübsal schweißt uns aber dann enger zusammen mit unserem lebendigen Gott. Alles dient dazu, noch vertrauter, noch vertrauensvoller zu leben mit unserem Gott. Wenn ihr euch den Psalm 23 anschaut, dann spricht David die ganze Zeit vom Herrn. Und dann erst, als er sagt, dass er durch das Tal der Todesschatten geht, da sagt er plötzlich, dass der Herr mein Hirte ist. Da spricht er davon, dass der Herr sein persönlicher Gott ist. Denn in den Zeiten der Trübsal und der Dunkelheit, er wird dir der Herr vertrauter, lebendiger. Und du merkst, dass er vertrauenswürdig ist. Alle Zeit. Wenn uns ein Unglück widerfährt, ihr Lieben, so lasst uns weise reagieren. Lasst uns nicht selbstgerecht sagen, was fällt denn Gott ein, sowas mir anzutun, das ist nicht fair. Wir sind doch unschuldig, so etwas verdienen wir nicht. Nun, zunächst sollten wir ein demütiges Herz haben und verstehen, dass wir viel Schlimmeres verdienen für unsere zahlreichen Sünden, die von mir aus auch ganz weit zurückliegen in der Vergangenheit, die wir vielleicht schon vergessen haben. Nein, Zeiten der Not sollten uns dazu führen, dass wir unser Herz und unsere Wege prüfen und gleichzeitig uns daran erfreuen, dass der Herr uns erzieht. Mag es jetzt auch keine Sünde sein, die du unmittelbar gerade begangen hast, aber will der Herr dein Herz vielleicht vorbereiten für so manche Tage in deiner Zukunft, auf das du treu bist? Jesus sagt in Offenbarung Kapitel 3, Vers 19, ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Was dir auch widerfährt, selbst Trübsal, muss dazu dienen, dass du dem Herrn mehr erkennst, dass du ihm mehr gehorchst, dass du ihm mehr vertraust. In Klagelieder Kapitel 3, und ich würde dir empfehlen, zu Hause das gesamte Kapitel zu lesen, da heißt es ab Vers 31, denn nicht für ewig verstößt der Herr, sondern wenn er betrübt hat, so wenn er uns betrübt hat, erbarmt er sich auch nach der Fülle seiner Gnadenerweise. Und jetzt hör mal diesen Vers, hör mal genau hin. Denn nicht von Herzen demütigt und betrübt er die Menschenkinder. Hier steht, nicht von Herzen demütigt und betrübt der Herr die Menschenkinder. Kommt nicht aus dem Mund des Höchsten das Böse und das Gute hervor? Was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Und was beklagt sich der Mann über seine Sündenstrafe? Prüfen wollen wir unsere Wege und erforschen und umkehren zu dem Herrn. Lasst uns unser Herz samt den Händen erheben zu Gott im Himmel. Seht ihr, wozu all das führen soll? Was wir auch erleben an Trübsal. Wir sollten uns nicht beklagen, vielmehr unsere Sünden erkennen, wenn der Herr uns züchtigen möchte, und uns still ihm anvertrauen und unsere Herzen, ja unsere Hände zu ihm erheben. Denn in jedem von uns stecken noch Reste des Zweifels und des Unglaubens. Und erst im Schmelzofen wird es offenbar. Zeiten, in denen unser Glaube gereinigt wird, wo wir einen tieferen, reineren, bewährteren, geläuterten Glauben erhalten. Wie der Apostel Petrus sagt in 1. Petrus Kapitel 1, ab Vers 6, da sagt er, darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Wozu? Damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt ist, zum Lob und zur Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Leidenszeiten sind immer Läuterungszeiten, sind immer Stärkungszeiten im Glauben. In den Zeiten des Leidens fühlt es sich so an, als wäre Gott gegen dich. In Wahrheit aber ist er für dich. Und dein Glaube soll sich bewähren, sich als echt erweisen und gestärkt werden. Hinter diesem dunklen Gewölk und dröhnenden Gewitter ist das liebevolle und freundliche Angesicht deines Herrn. Die Frau hier, diese arme Witwe, ich hoffe, du verstehst das, erlebt all das nicht, weil Gott zornig auf sie ist, sondern weil Gottes Wohlgefallen auf ihr ruht, weil er sie liebt und weil er sie als seine Tochter angenommen hat. Und er lehrt sie, was es bedeutet, ihm ganz zu vertrauen, mit allem, was sie ist und hat. Es heißt in Hebräer Kapitel 12, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, und ich bin mal so frei zu ergänzen, jede Tochter, den er aufnimmt. Und dann sagt der Hebräerbeschreiber, was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Mein Gebet für euch ist nicht, dass der Herr euch vor aller Not bewahrt. Das ist nicht mein Gebet für euch. Vielmehr, dass sich in der Not euer Glaube als echt erweist zur Ehre des Herrn. Als echt erweist. Und wenn die Stürme wüten, dass euer Haus bestehen bleibt, weil ihr gelernt habt, den Felsen zu vertrauen. Aber es geht nicht nur darum, selbst in Lebenskrisen zu bestehen, sondern auch darum, anderen in Lebenskrisen beizustehen. Das heißt, Menschen in ihrer Not zu begleiten, und das ist mein zweiter und letzter Punkt für heute Abend, in Lebenskrisen beistehen. Lasst uns schauen, was Elia hier tut. Wie reagiert er auf den unerwarteten Tod des Jungen? Lass uns zunächst einmal festhalten, was er nicht tut. Elia hält hier tatsächlich keinen Vortrag, als das passiert. Elia bekommt ja einiges zu hören, dass er die Strafe Gottes über diese Witwe gebracht hat, aber Elia verteidigt sich ja nicht. Er reagiert auch nicht auf diese Vorwürfe, er reagiert auch nicht irgendwie gekränkt oder beleidigt, er sagt nicht, Frau, hast du vergessen, dass ich eigentlich gekommen bin, um euer Leben zu retten? Sowas muss ich mir nicht bieten lassen. Nein, er reagiert nicht mit einer Verteidigungsrede. Er reagiert aber auch nicht mit einem theologischen Vortrag. Er belehrt sie hier nicht zum Beispiel in Bezug auf die Souveränität Gottes, dass nun mal alles von dem Herrn vorherbestimmt ist. Er macht hier generell nicht viele Worte. Er sagt einfach zu ihr, gib mir deinen Sohn. Und dann geht er und betet. Nun, das ist nicht die Hauptlektion dieses Textes, aber generell mal als Randnotiz. Also wenn Menschen etwas zustößt, dann ist es nicht immer der rechte Zeitpunkt, zu kommen mit einem theologischen Vortrag. Die Bibel sagt nicht, belehre die Weinenden. Die Bibel sagt, weint mit den Weinenden. Verstehst du den Unterschied? Wenn jemand eine Tragödie erlebt, dann solltest du nicht gleich kommen und sagen, mach dir nichts draus. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken müssen. Ja, meistens wissen das diese Menschen auch. Aber weißt du, es tut dennoch weh. Es schmerzt dennoch, oder? Du weißt, dass alles vom Herrn vorherbestimmt ist und dass am Ende alles einen Sinn ergibt. Aber es tut dennoch jetzt weh. Du kannst doch wissen, dass alles, was du erlebst, letztendlich dazu dienen muss, dein Glauben zu stärken, das Ebenbild Christi in dir hervorzurufen. All das weißt du, aber du weinst trotzdem. Pastor Johann Gerd Onkeln, der Gründungsvater der deutschen Baptisten, ein gestandener Mann, der viel Leiden durchgemacht hat, der ein glühender Verfechter der Lehre der Vorherbestimmung Gottes war. Ja, Onkeln war gerade auf Reisen und er kam wieder. Einen Tag zuvor ging sein Haus in Feuer auf. Eines seiner vielen Kinder fehlte. Sie suchten ihn. Sie fanden ihn. Verbrannt. Der arme, kleine Junge. Onkel musste am nächsten Tag predigen vor der Gemeinde. Auch noch über diesen Text aus Sprüche 27, Vers 1, wo es heißt, rühme dich nicht des morgigen Tages, da du nicht weißt, was ein Tag gebiert. Dieser große Prediger der reformierten Lehren der Souveränität Gottes, er verlor seinen Sohn Philipp im Feuer. Und er wollte predigen, er stand dort vor der Gemeinde, aber er schaffte es nicht. Er brach aus in Tränen und rief immer und immer wieder, mein Philipp, mein geliebter Philipp. Nun will ich dich fragen, was tat wohl die Gemeinde? Hat sie ihren Prediger gelehrt? Und hat gesagt, was tust du da? Hast du uns nicht gepredigt, dass Gott souverän ist? Nein, wir wissen, die gesamte Gemeinde weinte mit ihrem Prediger. Sie weinten, sie trauerten mit ihm. Bitte versteh mich nicht falsch. Lehre muss sein. Und gerade die Lehre der Vorsehung und der Vorherbestimmung Gottes tröstet uns wie keine andere Lehre sonst. Aber das ist nicht immer gleich das Erste, was wir den Menschen bringen. Hiobs Freunde haben zum Beispiel alles richtig gemacht, als sie die ersten Tage mit ihm trauerten. Aber als sie anfingen, ihren Mund aufzumachen und anfingen, theologische Vorträge zu halten, da irrten sie gewaltig. Weint mit den Weinenden. Nun sagst du, nun bist du aber weit abgekommen von deinem Predigtext. Elia weint doch hier nicht, oder? Nun stimmt, das wird nicht erwähnt. Aber schaut einmal, dass er etwas tut, um sein Mitgefühl und sein Mitleid auszudrücken. Er macht sich die Trauer der Witwe, er macht es sich zu seinem persönlichen Anliegen. Er teilt ihren Schmerz und ihre Not. Er sagt, gib mir deinen Sohn, als wäre es sein eigener. Er nimmt ihn. Was tut er? Vers 19. Gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und brachte ihn im Lauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Und er rief zum Herrn, sprach, Herr, mein Gott, tust du nun auch der Witwe, bei der ich mich aufhalte, Böses an, indem du ihren Sohn sterben lässt? Er streckte sich dreimal über das Kind hin und rief zum Herrn und sprach, Herr, mein Gott, lass doch das Leben dieses Kindes wieder zu ihm zurückkehren. Sag mir, siehst du, was Elia hier tut? Ja, er macht nicht viele Worte vor der Witwe. Aber er geht in sein Kämmerlein, um zu beten. Und ihr Lieben, das ist kein kleines Stoßgebet hier. Er ringt mit dem Herrn. Er lässt den Herrn nicht, es sei denn, er erhört ihn. Es heißt hier in Vers 20, er rief zum Herrn. Er rief. Kennst du das auch? Zum Herrn zu rufen? Elia ruft und sagt, du bist doch mein Gott und diese Witwe hat mich aufgenommen. Tu ihr nichts Böses an. Er ringt mit Gott. Es heißt hier Vers 21, er streckte sich dreimal über das Kind und rief zum Herrn. Das heißt, er umklammert das Kind. Er legt sich auf das Kind, so als sei es sein eigenes, und er lässt es nicht. Es sei denn, Gott erhört ihn. Die Not der Witwe macht er sich ganz zu eigen. Hier sehen wir wahre Fürbitte. Herr, Herr, er schreit. Er klammert sich an diesem Kind. Er lässt es nicht. Er sagt, ich lasse dieses Kind nicht, es sei denn, du schenkst ihm Leben. Und seht diesen Glauben des Propheten Elias, denn ich möchte dir sagen, an keiner einzigen Stelle zuvor im Alten Testament haben wir jemals davon gehört, dass der Herr Tote auferwecken würde. Wir haben kein einziges Beispiel dafür. Elia hat also Glauben, etwas von Gott zu erwarten, was der Herr nicht ein einziges Mal bisher getan hat. Etwas, was völlig unmöglich erscheint. Und Elia glaubt dennoch und er lässt den Herrn nicht, es sei denn, er hört ihn. Und schau mal, der Glaube Elias wird geprüft, denn der Herr erhört nicht zugleich. Dreimal ruft der Herr, ruft der Elia zum Herrn. Dreimal wirft er sich auf diesen Jungen. Gott, du musst ihn lebendig machen. Und der Herr, er hört ihn erst beim dritten Mal. Elia harrt aus im Gebet. Er ringt mit seinem Gott, bis er ihn erhört. In Jakobus 5, Vers 16 heißt es, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Lasst uns niemals, niemals die Wirkungskraft des Gebetes unterschätzen. Und nun mag gleich ein schlauer Theologe kommen und sagen, ja, aber wir sollten heute nicht mehr erwarten, dass Tote auferstehen. Mag sein. Aber lass deine Theologie dich nicht dazu führen, dass du die Kraft des Gebetes relativierst und meinst, Gott könnte nicht unfassbar und unerwartet große Dinge tun. Unterschätze niemals die Macht des Gebetes deines Gottes. Meine Frage an dich ist, kennst du solches Fürbittegebet? Ich rede nicht von kleinen Stoßgebeten. Ich rede von Ringen mit dem Herrn in deinem Kämmerlein. Im Verborgenen. Weil du dir die Not anderer zu eigen machst. Betest du so? Rufst du so zum Herrn? Es heißt hier, und der Herr erhörte die Stimme Elias. Meine Frage ist, hört er deine Stimme auch? Ja, hört er überhaupt, dass du für andere flehst? Kommt das überhaupt vor? Oder wenn man auf dein Gebet hört, ist da nichts anderes als eine lange Auflistung von selbstsüchtigen Wünschen? Elia ringt mit dem Herrn für andere. Und er wusste, Gott ist souverän. Und Gott hat alles vorherbestimmt. Und dennoch ringt er mit ihm. Noch einmal will ich sagen, wenn deine reformierte Theologie, die wir so lieb haben und die wir Sonntag für Sonntag predigen, dich aber dazu führt, dass du ein gefühlsloser Stein bist, dem alles egal ist, weil dir alles irgendwie vorherbestimmt ist, dann irrst du dich gewaltig. Denn wenn wir glauben, dass wir einen allmächtigen Gott haben, dem kein Ding unmöglich ist, der seinen mächtigen Arm bewegt, wie er will, und niemand kann ihn hindern, dann müssen wir doch umso mehr inbrünstig flehen, in Fürbitte eintreten, weil wir wissen, er hat die Macht. Schaut, Elia, der Mann Gottes, er sagt kaum ein Wort vor dieser Frau, aber im Geheim schüttet er sein Herz aus vor dem Herrn. Du tätest gut daran, wenn du nicht so viel mit den Menschen reden würdest, sondern vielmehr mit dem Herrn. Es wäre manches Mal weitaus besser, du würdest gar nicht über manche Probleme reden, aber dafür wirklich dem Herrn dein Herz ausgeschüttet zu haben. Viele machen so viele Worte, aber da ist kein Rufen zu Gott. Sie lieben es, über ihre Probleme mit allen zu reden, aber sie sind nie wirklich auf den Knien. Du musst lernen, zunächst dein Herz auszuschütten im Verborgenen, im Kämmerlein. Vor ihm zu weinen, zu klagen, zu flehen. Und dann, wenn du ihm dein Herz ausgeschüttet hast, sprich gerne mit Menschen. Der Grund, warum viele von euch vielleicht nicht solch einen Frieden im Herzen haben, ist, weil wenig Gebet in eurem Leben da ist. Paulus sagt das in Philipper Kapitel 4. Er lehrt uns, er sagt, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und jetzt hör mal. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Hast du den Text richtig gehört? Also, wann haben wir Frieden? Wann erleben wir diesen Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt und der uns bewahrt? Wenn wir beten, wenn wir in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung unsere Anliegen, unsere Sorgen vor Gott kund werden lassen. Elia tut genau das Richtige. Er weiß, Gott kann retten aus Not. Der Allmächtige erhört Gebet. Er schenkt Leben. An wen sollte er sich wenden? An den toten Götzen Baal, der nicht einmal selbst lebt? Nein, er weiß. Ja, wie geschrieben steht in 1. Samuel Kapitel 2. Der Herr tötet und der Herr macht lebendig. Er führt in den Scheol hinab und wieder hinauf. Der Glaube der Witwe, aber auch der Glaube Elia wird geprüft, geläutert, gestärkt. Und der Glaube der beiden erweist sich hier als echt, als wetterfest, als fest gegründet auf Felsen. Noch einmal, mein Gebet für dich ist nicht, dass du von allem Leiden verschont bleibst. Vielmehr, dass du selbst im Glauben bestehst und dass du lernst, sogar noch mehr zu tun. Dass du lernst, anderen in ihren Lebenskrisen beizustehen. Dass du so viel Kraft hast durch den Glauben, dass du nicht nur auf deine eigene Not schaust, sondern dass du andere in ihre Not begleitest. Wenn auch die Stürme wüten, dass du erleben darfst, dass dein Haus auf Felsen gebaut ist und bestehen bleibt. Und auch sagen kannst, wie diese Witwe, ich erkenne, dass das Wort Gottes Wahrheit ist. Bist du an diesem Punkt schon? Kannst du heute Abend von Herzen sagen, dass das Wort Gottes Wahrheit ist? Oder musst du noch durch so manche Krise in deinem Leben gehen, bevor du dieses Bekenntnis von Herzen sprechen kannst? Am Ende aber dieser Predigt, lass uns unsere Augen erheben zu unserem Herrn. Diese Frau dachte doch tatsächlich, ihr Sohn wird getötet wegen ihren Sünden. Nein, der Tod ihres Sohnes kann nicht für ihre Sünden bezahlen. Gott hat ihren Sohn nicht getötet wegen ihren Sünden. Nein, Gott hat seinen Sohn getötet wegen ihren Sünden. Gott hat seinen eigenen, einzigen Sohn in diese Welt gesandt, der tatsächlich ihre Schuld, die in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Zeit auf sich genommen hat. Er nahm ihre Schuld und brachte sie ans Kreuz. Er starb an ihrer Stelle für alle ihre Schuld. Und er ist auferstanden nach 3 Tagen und ist auch ihr lebendiger Retter geworden. Fragst du dich, ob Gott wütend auf dich ist? Ob er zornig ist wegen deiner Sünde? Vielleicht etwas in der Vergangenheit, was du gerne verdrängst, aber was immer noch da ist in deinen Gedanken? Du findest allein Rettung, Vergebung all deiner Sünden und ein reines Gewissen, eine wahre Beziehung mit Gott durch den Glauben, dass er seinen Sohn hat für dich sterben lassen. Das ist deine einzige Hoffnung, deine einzige Rettung. Hast du diesen Glauben? Und kannst du über das Wort des Evangeliums sagen, ich erkenne, dass dieses Wort auch für mich Wahrheit ist. Und wenn du das erkennst, und wenn du weißt, er hat seinen Sohn für dich gegeben, dann lehrt dich die Heilige Schrift, dass keine Tragödie, nichts, was auch immer dir geschehen mag, dich trennen kann von der Liebe Gottes, die er zu dir hat. Und so schließe ich mit Römer Kapitel 8. Wo es heißt, ab Vers 32, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der verdamme? Christus Jesus, er ist es, der gestorben ist, ja noch mehr, der auferweckt worden ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis? Oder Angst? Oder Verfolgung? Oder Hungersnot? Oder Blöße? Oder Gefahr? Oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder. Durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Gepriesen sei sein Name. Amen.
Lass uns aufstehen zum Gebet. Unser Herr, hab Dank für dein Wort, durch das du uns viel Trost ins Herz gelegt hast. Herr, wir beten für die, die jetzt in Anfechtungen sind. Und wir beten für uns alle, denn wir alle werden in solche Anfechtungen kommen, wo wir erleben werden, was wir gehört haben, dass der Platzregen fällt und die Fluten steigen und die Winde wehen und alles stürmt gegen uns. Aber Herr, dann lass uns wissen, dass selbst wenn wir all dies erleben müssen, wenn alles auf uns einstürmt, wenn unsere geliebten Menschen sterben und was auch geschehen mag, Herr, lass uns wissen, dass wir nicht fallen werden, weil wir fest gegründet sind auf dem Felsen, der der Glaube ist an Jesus Christus. Wir preisen dich, dass du uns in ihm gerettet hast, dass wir nicht mehr den Zorn und die Strafe für unsere Sünde fürchten müssen, weil du dein Zorn und die Strafe auf ihn gelegt hast. Und wir in ihm nun vollkommen sicher sind. Herr, und wenn du uns züchtigst, weil wir deine geliebten Kinder sind, dann schenk uns die feste Zuversicht, dass du uns nicht strafst für Sünde, sondern uns züchtigst, damit wir die Frucht des Friedens haben, damit wir geheiligt werden, damit unser Glaube sich bewährt und geläutert wird wie im Feuer, damit wir uns als echt erweisen. Herr, schenk uns Zuversicht, Hoffnung und Vertrauen auf dich. Egal wie dunkel die Nacht sein mag, dass wir unsere Augen aufheben auf dich. Denn von dir kommt unsere Hilfe. Und dann hilf, dass wir nicht nur an uns denken, sondern auch, dass wir auch sehen, wenn Bruder und Schwester im Leid sind. Schenk, Herr, dass wir weinen mit den Weinenden. Dass wir die Leiden und Nöte unserer Geschwister zu unseren eigenen machen. Und dass wir auf die Knie gehen und rufen zu dir, dass du uns erhören mögest und uns retten mögest aus aller Not. Herr, und so wollen wir schließen, indem wir dir danken, dass wir, in was auch geschieht, immer die Stimme unseres Heilands hören dürfen, die zu uns spricht: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Stärk uns dieses Vertrauen, Herr, dass wir uns nicht fürchten, was auch geschieht. Und wenn unsere Lieben sterben und wenn wir selbst dazu kommen, dass wir sterben, dass wir voller Zuversicht sprechen können, dass wir uns freuen, abzuscheiden und bei dir zu sein. Mehre uns den Glauben, Herr. Das beten wir um deines Namens willen. Amen.